Unternehmer-Jam-Session.
Schoro für die Ohren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session, dem Podcast für alle Menschen, die sich für eine Selbstständigkeit in der Gastronomie, dem Einzelhandel, der Fitnessbranche, dem sonstigen Dienstleistungsgewerbe oder der Franchise-Branche interessieren, sich vielleicht bereits im Gründungsprozess befinden oder in einer der genannten Branchen bereits gegründet haben. Mein Name ist Thorsten, ich bin seit über 14 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hunderte Menschen bei der Realisierung ihres Traumes begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören und hoffe, dass du jede Menge Inspiration, Motivation und Impulse aus dieser Folge von Unternehmer Jam Session herausziehen kannst. Mic check 1, 2. Neue Folge Unternehmer Jam Session, Release Friday. Du musst Gastronomie lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben. Das Motto der letzten Sendung ist auch das Motto dieser Folge. Es dreht sich wieder alles rund um Chancen, Herausforderungen, ein aktuelles Stimmungsbild in der Gastronomie. Und dafür habe ich mich zum Real Talk mit Jan-Peter Wulff getroffen. Jan ist ein langjährig erfahrener Fachjournalist in der Gastronomie, hat mittlerweile auch einen eigenen Podcast, wo er Co-Moderator ist. Und es macht immer mega viel Spaß, sich mit Jan-Peter über die Gastronomie auszutauschen. Und das haben wir im heutigen Real Talk getan. Darüber hinaus gedenken wir noch einem gemeinsamen Mentor und bei dem Musiktipp von Jan-Peter haben wir festgestellt, dass wir auch einen gemeinsamen Musikgeschmack haben und das wird jetzt viele überraschen, die vielleicht den Podcast so ein bisschen verfolgt haben und mich dadurch so ein bisschen einordnen konnten. Es ist nicht Hip-Hop, also seid gespannt, was das für ein Musiktipp ist. Ich kann so viel verraten. Schöne Grüße gehen raus an das Brachial Terror Squad. Liebe Grüße Roger, a.k.a. MC Sweet Pain. Es gibt es nicht mehr, es ist lange her, von daher rest in peace. Aber vielleicht habt ihr dadurch einen Eindruck, um welche Musikrichtung es sich wohl handeln könnte. Ich möchte jetzt gar nicht lang weiter schnacken. Ich wünsche euch viel Spaß im Real Talk mit Jan. Hallo und herzlich willkommen. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich sehr. Es ist Jan-Peter Wulff. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir haben gerade im Vorgespräch schon gesprochen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Manchmal ist das ja immer so, man kennt sich schon ewig, aber weiß gar nicht mehr genau, wo man sich kennengelernt hat. Wir haben aber Gott sei Dank eine relativ ähnliche Geschichte im Kopf. Und zwar haben wir uns über einen damaligen befreundeten Berater kennengelernt, der leider nicht mehr lebt. Rest in peace an dieser Stelle, Otto Jung. Ein sehr, sehr wichtiger Mensch für mich auch gewesen tatsächlich, weil er mich so in die Gastro-Szene reingebracht hat und mir auch das Know-how, das bisschen, was ich habe, beigebracht habe. Und darüber haben wir uns kennengelernt, haben dann in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet und wir werden in der heutigen Folge über das Thema Gastronomie sprechen. Jan kommt, kann er mich vielleicht gleich korrigieren, eher von der Individualgastronomie, würde ich sagen. Ich ja eher von der systematisierten Gastronomie, aber mag vielleicht auch nicht ganz stimmen. Aber darüber werden wir sprechen. Es gibt viel zu erzählen, gerade in der aktuellen Zeit über das Thema Gastronomie. Wir wollen uns natürlich fokussieren auf das Thema Gründung und Unternehmertum, auch für die, die jetzt gerade bereits schon tätig sind und mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen haben. Und ja, da freue ich mich mega drauf. Schön, dass du da bist, beziehungsweise, dass ich da sein darf. Ich bin ja bei dir hier eingeladen und ja, vielleicht magst du dich ja einfach mal selber vorstellen, was du so machst.
Ja, super. Vielen Dank, dass du bei uns bist hier im Büro, lieber Thorsten, und danke für die Einladung in deinen Podcast. An der Stelle erst einmal Otto, lieber Otto Jung, für mich auch ein großer Mentor gewesen und auch ich denke oft an das, was er mir gesagt hat, was er mir für die Gastronomie geraten hat, wie ich sie verstehen soll, wie ich sie einordnen soll und der fehlt weiterhin.
Definitiv.
Ja, also, danke erstmal für die Einführung. Also, ich bin Jan-Peter Wulff. Ich wohne hier in Berlin seit 12 Jahren mittlerweile. Vorher habe ich im Ruhrgebiet studiert und gearbeitet. Und ich bin Gastronomie-Fachjournalist. Also, ich schreibe hauptsächlich für Fachzeitschriften, die sich im Bereich Hotellerie, Gastronomie, Catering bewegen und habe nebenbei auch einen eigenen Gastronomie-Blog. Das ist der Nomi-Blog. Den mache ich seit 2009 und dort berichte ich über ja, alles, was mich so in der Branche beschäftigt, bewegt und auf das ich so treffe. Und natürlich sind das sehr, sehr viele, viele Themen, die einem da so um die Ohren fliegen, von neuen Produkttrends, neuen Konzepttrends bis hin aktuell zu natürlich etwas herausfordernden Themen, so, wo es dann wirklich darum geht, wie kommt man durch diese schwierige Zeit in der Gastronomie hindurch. Und ich habe da auch ganz tolle Unterstützer in Form von Autorinnen und Autoren, die da ihre Expertise auch nochmal einbringen. Und das macht einfach großen Spaß und die Branche finde ich halt total faszinierend. Und du hast schon recht, also die Individualgastronomie steht bei mir schon ein bisschen im Fokus. Das heißt aber nicht, dass ich nicht auch in die Systemgastronomie hineinschaue oder irgendwie in die Hotellerie oder in andere Bereiche der Hospitality bis hin zu Clubs und Festivals. Ich finde das alles spannend.
Ja, definitiv. Und du hast auch einen eigenen Podcast, das kannst du natürlich auch an dieser Stelle hier erwähnen.
Natürlich, genau. Ich bin auch seit kurzem Podcaster. Das mache ich zusammen mit der lieben Katharina Rittinger aus München. Schöne Grüße. Wir machen den SIP-Podcast für das Portal SIP von Pernod Ricard. Das ist eine Plattform, die genau das vereint, was ich gerade auch schon so ein bisschen skizziert habe, die halt sagt, ey, die Hospitality ist im Gesamten eine Branche. Vom Catering über die klassische Gastronomie bis hin zu Spitzen, Restaurants. Aber auch Clubs, Bars und Festivals. Es geht überall darum, irgendwie Orte der Begegnung zu schaffen und Menschen zusammenzubringen und ihnen eine gute Zeit zu geben. Und wir versuchen in diesem Podcast mit Menschen zu sprechen, die sich in diesem bunten Feld tummeln und dort auch versuchen, neue Impulse zu setzen.
Ja, okay. Es ist ja ein ähnlicher Ansatz, den ich auch verfolge mit meinem Podcast. Im Gründungskontext dann eher gesprochen, da immer wieder neue Impulse zu setzen. Hast ja gesagt, mehr oder weniger ausschließlich in der Gastronomie unterwegs. Wie ist da gerade so für dich wahrnehmbar die Stimmung?
Total diffus. Also ich war jetzt die letzten Tage auf einer Branchenmesse, auf dem Barkonvent Berlin, deswegen ist meine Stimme auch so ein bisschen tiefer als sonst, ein bisschen kratziger. Aber man hört da alles Mögliche. Man hört von, läuft mega gut. Läden immer voll, weiß gar nicht, also ich mache gar keine Reservierung mehr, ich mache nur noch Walk-ins bis hin zu, oh Gott, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das war natürlich immer schon so ein bisschen so in der Gastronomie, aber gerade ist dieses Zerrbild enorm. Also man merkt schon, dass die Leute alle eigentlich einen sehr guten Sommer hatten und auch letztes Jahr ja einen guten Sommer hatten und auch eigentlich ganz gut durch den letzten Winter gekommen sind. Aber natürlich steht jetzt gerade so vor der Tür oder eigentlich schon in der Schwelle die ganze Situation, wie das jetzt weitergehen mit den immer weiter steigenden Preisen für Energie, für Lebensmittel. Gleichzeitig halt, dass die Leute im Privaten natürlich auch sparen müssen und dann vielleicht auch dann weniger Geld in die Gastronomie bringen werden. Gibt es nochmal neue Corona-Verordnungen, die nochmal wieder zu Schließungen oder irgendwelchen anderen Auflagen führen werden oder so? Das sind extrem viele Fragezeichen. Plus noch der Personalmangel.
Ja.
Der Mitarbeitermangel, das ist dann nochmal eine eigene Geschichte. Also es sind sehr viele Probleme gleichzeitig oder Herausforderungen gleichzeitig. Und da überhaupt sich irgendwie selber navigieren zu können durch diesen Dschungel, das ist schon eine extreme Herausforderung.
Ja, hast du für dich irgendwie mal rausfinden können? Gibt es da irgendwie Schnittmengen, also von denen, die sagen, hey, für uns ist das alles super aktuell, ich weiß gar nicht, warum da so viel Trübsal geblasen wird. Also was machen die irgendwie anders oder besser oder wie auch immer, sind es andere Konzepte zu denen, die sagen, nee, für uns ist es gerade nicht so richtig cool?
Also ich glaube, erstmal cool ist es für all diejenigen, die in den vergangenen Jahren weiße Kassen geführt haben. Ja. Wirklich, ja. Also wir sprechen hier von Gastronomie und ich habe gerade vor ein paar Tagen das Buch von Max Strohe gelesen, dem Betreiber des Toulouse-Lautrec hier in Kreuzberg. Ein Stern, toller Gastronom, toller Koch. Hat diese Initiative Kochen für Helden gegründet und mittlerweile hat er ein Bundesverdienstkreuz und hat über seine Jugend geschrieben, wie er in die Gastro reingekommen ist. Und es geht nur um Schwarzarbeit an vielen Stellen. Also wirklich, wie irgendwie alle ihm, als er nach Berlin gekommen ist, quasi immer gesagt haben, du kriegst 5 Euro Bar auf die Kralle. Und das war so, also wie er das so beschreibt, irgendwie war das so Usus, ne? Und ich habe das Gefühl, dass also natürlich viele Branchen oder viele, viele Unternehmen, die das kultiviert haben, in Anführungszeichen, natürlich in die Pandemie extrem schwierig reingekommen sind, weil die natürlich dann nichts vorzuweisen hatten an Zahlen,
absolut,
irgendwie Förderungen zu bekommen. Ist ja dann auch klar. Diejenigen, die das sehr sauber gemacht haben, die haben dann natürlich auch im internationalen Vergleich, muss man echt sagen, zwar spät, aber dann doch allesamt ihr Geld bekommen. Und da im Nachhinein höre ich da auch echt niemanden, der sich noch beschwert darüber, dass er zu wenig bekommen hätte, sondern die sind eigentlich alle sehr dankbar. So, das war natürlich erstmal so ein gutes Fundament. Also gut, das ist jetzt erstmal so eine scheinbare Selbstverständlichkeit, dass man seine Steuern zahlt und dass man da seine Mitarbeitenden anmeldet. Aber ansonsten sind natürlich diejenigen, um deine Frage auch dann nochmal in die Richtung zu beantworten, gut aufgestellt, die verstanden haben, dass man in der Gastronomie auch als Arbeitgeber auch ein Sinngeber sein muss. Das klingt immer so ein bisschen fast schon esoterisch, aber es geht wirklich darum, dass man den Leuten eine Perspektive schafft, dass man wirklich ihnen Möglichkeiten bietet, sich in dem Unternehmen einzubringen, nicht nur in Anführungszeichen Tellertaxi oder nur spülen oder nur was weiß ich, ne, nur ausführende Tätigkeit und irgendwie Arsch vom Dienst, sondern wirklich auch Möglichkeiten hat, sich zu ein Stück weit auch zu verwirklichen, selbst zu verwirklichen. So. Und das ist natürlich ein hohes Ziel, aber das muss auf jeden Fall hingehen muss, wenn man jetzt in dieser Situation, in diesem Markt, wo alle nach Personal suchen. Also wenn du jetzt hier vielleicht in Berlin mal so die Straßen anschaust, in jedem Restaurant, in jedem Café hängt ein Schild und das ist wahrscheinlich in Kassel, in allen anderen Städten. Ist
bundesweit so, ja.
Es ist ein extremer Nachfragemarkt geworden, oder? Anbietermarkt oder Nachfragemarkt?
Nachfragemarkt, genau. So. Jetzt, zumal ja auch wirklich alle Branchen mehr oder weniger suchen, genau. Oder sehr viele Branchen, muss man ja mal sagen, suchen.
Du stehst ja total im Wettbewerb mit allen anderen und zumal ja auch viele in der Pandemie in andere Branchen reingegangen sind, die sie zum ersten Mal dann so kennengelernt haben, ne? Und jetzt vielleicht auch ein paar zurückgegangen sind, aber sie kennen jetzt auch, sie wissen es auch, wie es anderswo funktioniert und man ist auf einmal dann wirklich in so einem großen Pool und in diesem Pool kann man irgendwie nur herausstechen, wenn man entsprechend gute Dinge bietet. Und da würde mir jetzt außerhalb von Berlin zum Beispiel der Alexander Schaaf einfallen in Goslar, der auf seiner Webseite unter dem Motto Geben und Nehmen sehr gut zusammengestellt hat, was er quasi seinen Mitarbeitenden bietet und was er dafür auch danach irgendwie auch haben möchte. Und so ist also wirklich sehr transparent gemacht. Und dementsprechend hat der, glaube ich, auch relativ wenig Personalsorgen. Und das ist für mich der erste Schritt, dass man wirklich erstmal alles auffächert, was man über eine faire Bezahlung hinaus den Leuten bietet. Das muss schon ein bisschen mehr sein mittlerweile. Und da rede ich jetzt nicht von der Tischtennisplatte, die man im Büro stehen hat, sondern wirklich von Leistungen, die die Menschen wirklich gut gebrauchen können.
Ja, kannst du da vielleicht ein paar nennen?
Das ist zum Beispiel, dass man die Möglichkeit hat, sich weiterzubilden. Also wir besprechen hier von Gastronomie. Das ist ja ein total handwerkliches Gewerbe eigentlich auch. Man arbeitet dicht mit Menschen und eng mit Menschen zusammen. Man hat mit Lebensmitteln, hoffentlich hochwertigen Lebensmitteln zu tun. Es geht um so viele Facetten und irgendwie, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich so mache, also eigentlich eher ein schnöder Bürojob am Computer, ist das also eigentlich viel, viel faszinierender. Deswegen schaue ich mir das auch mal so gerne von außen an. Und also, Beispiel. Die Leute mitnehmen auf zu den Bauernhöfen, mit denen man vielleicht zusammenarbeitet, und sich mal anschauen, wie dort eigentlich die Lebensmittel entstehen. Vielleicht sogar mal mit den Leuten zusammenarbeiten. Vielleicht auch ein Stück weit Eigenanbau betreiben, soweit es irgendwie möglich ist. Also erstmal zu verstehen, wo die Dinge herkommen. Dann natürlich auch Möglichkeiten der Weiterbildung. Was ich auch mal spannend finde, das machen die vor allen Dingen in der Bar-Szene sehr viel, dass die so Gastschichten machen in anderen Betrieben.
Okay.
Dass also Bartender X aus der Bar A dann in der Bar B dann arbeitet. Und das
ist ein bisschen wie Frauentausch.
Ja, okay. Also, ja, aber, ne?
Also wie die Fernsehsendung Frauentausch.
Ja, okay. Achso, ja, verstehe. Ja, kenne ich nicht. Ich dachte, du meinst was anderes. Also Schichtwechsel, ne? Also wirklich sagen, okay, wir tauschen uns mal aus. Es gibt es in der Gastronomie teilweise auch schon. Ich kenne zum Beispiel das Bon Vivant Cocktail Bistro in Schöneberg. Die machen nur vegetarisch. So. Und die haben aber auch Azubis. Und die Azubis müssen natürlich auch lernen, wie sie Fleisch zubereiten und zerlegen und was weiß ich und so. Und dann haben die halt auch Partnerrestaurants und die tauschen sich dann aus und die holen dann die Azubis von den Restaurants wieder zu sich, damit die dann auch mal lernen, wie man halt moderne Gemüseküche macht zum Beispiel und so, ne? Also diesen Austausch untereinander fördern, finde ich total wichtig, dass sich die Branche da ein bisschen mehr zusammenschließt und den Leuten wirklich was bietet, weil die meisten, ja, so Restaurants auf dem Lande oder so, ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich habe schon das Gefühl, dass man nicht so richtig weiß, sind die Azubis da wirklich gut aufgehoben, lernen die da auch wirklich was Tolles, ne? Das hängt immer sehr davon ab, wer da in der Küche steht. Und man kann da auf jeden Fall eine Menge machen, indem man den Leuten einfach, also indem man halt die Möglichkeiten schafft, auch mal woanders reinzuschnuppern, mal woanders zu arbeiten und so. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich wichtig finde. Dann gibt es natürlich dieses Modell der 4-Tage-Woche, was auch interessant ist. Funktioniert natürlich nicht in allen Betrieben, aber von denen, mit denen ich so gesprochen habe, habe ich bisher sehr viel Gutes gehört. Also zum Beispiel, dass die auch nur noch 4 Öffnungstage haben, aber dann auch sagen, wir arbeiten jetzt wesentlich fokussierter, machen mehr Upselling, wir haben 3 Tage Zeit, um uns auszuruhen, Freunde zu treffen, was auch immer zu machen und so. Und haben dann 4 Tage, wo wir dann echt Gas geben. So. Und dann in der Zeit natürlich dann entsprechend auch ein bisschen mehr Stunden arbeiten, aber dann einfach das so fokussiert machen und so leidenschaftlich, dass wir dann in der Zeit, das konkrete Beispiel wäre jetzt das 1 unter 0 hier in Berlin, dass sie sogar mehr Umsatz machen in weniger Öffnungstagen.
Okay, ja, Wahnsinn. Okay. Ja.
Ob das überall funktioniert, sicher nicht, aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Baustein, den man sich anschauen sollte. Und was jetzt gerade so ein bisschen so im Horizont auftaucht, und das finde ich echt funky, ist das Thema Mitarbeiterbeteiligung.
Okay.
Also, ja. Das kennen wir ja aus diversen Startups, in denen wir uns nicht irgendwie getummelt haben, sonst wären wir jetzt nicht hier, sonst wären wir jetzt reich und würden wahrscheinlich irgendwo.
Nicht zwangsweise, aber. Nicht
zwangsweise, okay. Ach ja, stimmt, es gibt auch Startups, die nicht funktionieren. Ne? Da kennst du dich mit aus. Nee, aber tatsächlich, also da fällt mir jetzt zum Beispiel ein, dass der Fabio Hebel aus Hamburg, der macht das mit seinen, der hat 2 Restaurants. Und auch noch so ein Lieferkonzept. Und der fängt jetzt an, seine Mitarbeitenden zu beteiligen am Erfolg des Unternehmens. Also wenn es nicht funktioniert, dann gehen die Leute nicht ins Risiko, sondern die sind wirklich dann
nur am Erfolg.
So in die Richtung. Da haben wir auf der Plattform von Zip gibt es auch ein sehr schönes Video von einem Talk von ihm, wo er das mal erzählt, wie das genau funktioniert. Es gibt aber auch Bars, zum Beispiel das Iro in Mannheim, die machen das auch, die beteiligen ihre Mitarbeitenden auch, weil gerade in der Bar-Szene ist es ja oft so, die Leute kommen und gehen sehr schnell, da musst du wieder neue finden und so, und wie kann man Leute ein bisschen mehr ans Unternehmen binden, indem man ihnen halt, wir reden davon, 3-5% am Unternehmen gibt.
Werden da wirklich alle Mitarbeiter beteiligt oder jetzt bestimmte der Restaurantleiter oder Schichtführer oder wie auch immer?
Frage, also ich glaube, wenn du jetzt so eine saisonale Aushilfskraft bist, dann wohl eher weniger, aber grundsätzlich schon, und du kannst, es ist optional, du musst es nicht, du kannst es machen. Ne? Wenn du möchtest, wenn du sagst, okay, ich finde das toll hier und ich möchte da irgendwie vielleicht erstmal mit ein bisschen weniger Geld irgendwie erstmal so mit Gehalt reingehen, aber ich habe dann die Möglichkeit, dann langfristig davon ein bisschen mehr zu bekommen, dann können die das tun. Und wie gesagt, das ist noch ein ganz zartes Pflänzlein, das kommt jetzt gerade erst so, aber aus anderen Branchen kennt man das und ich finde das super spannend. Ein anderes Modell wäre, das nennt sich Open Book Management. Das heißt, dass du halt deine Zahlen komplett offenlegst.
Okay.
Ich weiß nicht, im Franchising ist das wahrscheinlich eher unüblich, dass die Zentrale ihren Franchise-Nehmern irgendwie zeigt, wie die Zahlen insgesamt im Unternehmen sind. Oder ist das durchaus so normal, dass es da war?
Gibt es normalerweise auch, ja. Also wenn du gerade noch so Benchmark-Vergleiche und so machst.
Ja.
Musst ja gucken, du als einzelner Franchise-Partner, wie stehst du im Verhältnis zu anderen? Und da hängt sehr stark vom Franchise-System ab. Aber es gibt tatsächlich, dass da auch alle Standorte und die relevanten Kennzahlen halt gezeigt werden.
Das ist echt gut. Vielleicht kann man sogar davon dann irgendwie was für die Individualgastronomie dann sogar ableiten, weil also das funktioniert halt folgendermaßen. Also alle, die halt irgendwie im Betrieb, sagen wir, fest angestellt und halt längerfristig aktiv sind, wissen, wie das Unternehmen steht, wie die Zahlen sind, wie die BWA aussieht, ne, die sonst meistens nur ein Betriebsleiter oder Chef sieht. Und dementsprechend können auch alle agieren und wissen halt, worauf es ankommt. So.
Ja.
Und klar, bedeutet ein ganzes Stück weit Hose runterlassen und zeigen, wie es aussieht. Aber das ist auch so ein Ding, was so eine junge Generation Z auch einfordert. Das ist wirklich Transparenz und auch Ehrlichkeit und auch zeigen, wo hängt der Hammer. Ja. Und nicht irgendwie irgendwelche blümeranten Erzählungen, sondern wirklich Butter bei die Fische, Klartext.
Ja, da kann man sich entsprechend auch dazu verhalten. Das kann ich definitiv bestätigen, auch aus eigenen Erfahrungen. Ich hatte es mal in einem anderen Podcast auch gesagt. Ich hatte ja selber mehrere Immergrün-Filialen als Franchise-Nehmer. Und mit einer Filiale sind wir auch mal durch so ein Tief durchgegangen. War eine rückblickend betrachtet sehr spannende und lehrreiche Zeit, aber in dem Moment auch eine sehr herausfordernde Zeit. Und ich habe es dann auch gemacht, weil ich wusste, ohne meine Mitarbeiter komme ich da nicht durch diese Tiefe. Und da kann man den Mitarbeitern auch, man kann denen gar keinen Vorwurf machen, dass die Zusammenhänge nicht so richtig verstehen. Also jemand, der da arbeitet, der kann ja nicht zwingend nachvollziehen, jetzt nur mal als Beispiel, ist 1.000 Euro Tagesumsatz, ist das jetzt ein guter Umsatz oder nicht? Für viele, gerade wenn du Studenten oder vielleicht sogar Schüler hast, die denken ja, wow, 1.000 Euro ist richtig viel, aber die können vielleicht gar nicht erahnen, dass es einfach viel zu wenig ist. Und die haben auch vielleicht nicht so die Idee dafür, wenn sie jetzt, also bei Immergreen ging es ja viel auch um Smoothies mixen und so weiter. Wenn da mal 50 Milliliter zu viel gemixt wird und man schüttet das einfach weg, was das eigentlich bedeutet. Und um jetzt auf den Punkt zu kommen, ich habe es dann auch gemacht. Ich habe dann in dieser Krise, nennen Sie einfach mal, viel auch so Team-Meetings und so gemacht. Und ich habe ein Team-Meeting nur zu dem Thema Zahlen, Kennzahlen gemacht und habe denen genau gezeigt, wie teuer ist so ein Smoothie, was bedeutet es, wenn ich 30 Milliliter wegschicke, wie viel Umsatz brauchen wir überhaupt, was bringt es, wenn wir es schaffen, den Gast, den wir haben, von einem kleinen Smoothie auf den mittleren oder auf den größeren abzugraden. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die fanden es auch alle mega spannend. Und danach war richtig im Mitarbeiterteam so eine Aufbruchsstimmung.
Ja, ist cool.
Weil die es einfach verstanden haben, weil die wussten, okay, gut, ja. Wir müssen das, die und die Ziele erreichen. Und die haben mich dann auch tatsächlich dann über eine ganze Zeit lang auch immer dann abends angeschrieben, hey, wir haben die 1000 Euro geknackt. Ja. Und das war richtig
schon,
cool.
Das ist ja fast schon eine Art Gamification dann, wenn man dann irgendwie sagen kann, so, okay, wir haben jetzt das Ziel, dass wir diese Umsatzschwelle schaffen oder so und wie kommen wir da hin oder wie wir dann bestimmte, was ich, den Wareneinsatz irgendwie unter einer bestimmten Quote halten oder was auch immer. Ne?
Ja, genau. Da gab es auch schon oft bei Immergrün Ideen immer zu gerade. Deswegen hatte ich vorhin gefragt, wer da beteiligt wird, da in dem Beispiel, was du genannt hattest. Mhm. Bei Immergrün gab es da immer Ideen zu, den Restaurantleiter dann an so Kennzahlen zu beteiligen, ja, damit er halt motiviert ist, auf den Wareneinsatz zu achten und auf die Personalkostenquote. Weil wir ja alle wissen, die in der Gastronomie zu tun haben, dass das ja mit die zwei wesentlichen Faktoren sind, die man im Griff haben muss. Weil an der Miete kann er nichts ändern. Ne? Dazu wurde sich entschieden, ja, diesen Standort mit dieser Miete zu übernehmen. Aber gerade da und die Motivation beim Team hochzuhalten. Weil das habe ich auch gemerkt aus eigener Erfahrung, als ich sehr viel selber noch im Laden war. Ich war auch immer so, der Kasper, der da immer auch für gute Laune und so gesorgt hat, dass die Mitarbeiter gut sich gut fühlen. Wir haben immer Musik gehört im Laden, Lautmusik gehört und Späßchen gemacht. Und als das dann nicht mehr so war, dann kippte deutlich die Stimmung. Hat man schon gemerkt.
Wenn es drauf ankommt, das ist eigentlich besonders, also wo man sagt, jetzt muss die Motivation besonders gut hochgehalten werden, ne? Dann ist es gerade besonders schwierig dann wahrscheinlich, ne? Wenn man sieht, dass es irgendwie, ja, die, weiß nicht, die Zahlen nicht stimmen und so und dann irgendwie dann nochmal, also es ist eine große Herausforderung.
Ja, das ist ganz wichtig. Den Tipp kann ich wirklich an alle, die ein Restaurant führen oder was auch immer. Wenn man in der Krise, ich weiß, dass es sehr an die eigene Substanz geht, aber man darf es nicht gegenüber den Mitarbeitern zu sehr zeigen. Also, dass der Mitarbeiter immer nur denkt, der Laden läuft doch eh nicht mehr, dann brauche ich mich hier eh nicht mehr rein zu klotzen, sondern man muss die wirklich mitnehmen. Und das hatte ich auch in diesem Podcast gesagt, wo ich das gesagt habe, weil da habe ich das Buch Onward empfohlen von der Starbucks-Geschichte. Wirklich mega lesenswert. Das hat mich so stark durch diese Krise gebracht, weil ich habe, das hatte ich auch in dieser Folge erzählt, dass die erste E-Mail, die ich an das Team in dieser Krise geschrieben habe, hieß auch Onward bei mir. Und das war so die erste Aufbruchsstimmung, so hey, wir müssen jetzt richtig Gas geben, sonst kippt das hier und so weiter. Und dann habe ich halt versucht, das Team nicht mit in meine Launen reinzuziehen. Ne? Natürlich ist es nervig, wenn du zu wenig Umsatz machst und wenn die dritte Miete nicht gezahlt werden kann und Vermieter droht mit Kündigung und so weiter. Aber
ich glaube, da braucht man als Inhaber, Franchise-Nehmer, Restaurantleiter, whatever, braucht man dafür dann auch einen anderen Kanal, dass man sich dann mit anderen nochmal austauscht und dann auch von anderen Leuten dann irgendwie sich wieder Inspiration holt, die einem, also Coaching eigentlich, ne? So, ja. Das ist, glaube ich, total wichtig. Und da gibt es natürlich auch eine Menge Angebote mittlerweile oder eigentlich auch schon immer. Und das sollte man sich sicherlich in den Möglichkeiten, die man dann hat, dann auch geben und gönnen, weil du hast ja völlig recht. Also, das ist ja jetzt auch was habe ich am Eingang schon gesagt, für die Gastronomie extrem schwierig, gerade die Situation und fordernd. Und deswegen ist es wirklich auch wichtig, dass man, und wenn es nur der Austausch mit Kollegen ist, weil alle haben die gleichen Sorgen gerade. Gut, alle stehen auch ein bisschen im Wettbewerb um Personal, aber ne, die anderen Sachen, also Energiekosten, Lebensmittelpreise, whatever, da gibt es jetzt übrigens auch schon so die ersten Ideen, habe ich jetzt hier aus Berlin so ein bisschen gehört, so eine Art Einkaufsverbund zu gestalten, also auf individueller Ebene, das kennt man natürlich dann so aus dem Handel und auch aus den Systemen natürlich, klar, aber das wirklich auch Restaurants sich zusammenzuschließen, um bessere Preise zu verhandeln, das finde ich auch sehr spannend, dass man natürlich auch auf der Ebene guckt, dass man irgendwie weil du das Stichwort Wareneinsatz schon gesagt hast, guckt, dass man da vielleicht nochmal andere Konditionen raushandelt, weil momentan ja jede Woche ändern sich die Preise. Und Was hilft in dieser Situation, Transparenz hatten wir schon als Stichwort, ist wirklich auch zu verstehen, dass die Leute wirklich auch sehen und verstehen, okay, wenn ich jetzt so und so mit diesen Sachen umgehe oder wenn ich jetzt so und so viel zu viel nehme, dann wird es noch teurer. Da können extrem gut natürlich viele digitale Tools helfen. Also es gibt mittlerweile für die Wareneinsatzmessung mit inklusive tagesaktuellen Preisen vom Handel, die reinfließen, gute Tools. Dass die Leute einfach wissen, okay, das ist, oder ich kann das Produkt auch austauschen oder die Zutat austauschen, um entsprechend dann auf der richtigen Zahl zu bleiben und so. Und das, je mehr man den Leuten auch Zugang dazu verschafft, desto mehr Selbstverantwortung werden sie auch übernehmen, weil alle wissen, dass es eine schwierige Situation ist und dass es auch um ihre Jobs geht. So. Mhm. Und deswegen, da gibt es unglaublich viele tolle digitale Tools, die man sich mal anschauen kann, die einem da auch ein Stück weit weiterhelfen können. Und das Abgefahrenste, was ich gesehen habe, ist, es gibt jetzt mittlerweile so Tools, mit denen du deinen Müll messen kannst, deinen organischen Müll. Das finde ich richtig spannend, weil
krass, okay.
Wird sau viel weggeworfen.
Ja.
Also bevor wir von Pflege und Schulcatering wollen wir erst gar nicht anfangen.
So. Ja.
Aber du hast es im Smoothie, also wir reden da von frischen Früchten, die verarbeitet und entsprechend dann nicht genutzt werden. Und da gibt es mittlerweile so verschiedene Tools, die bestehen aus so einer Kombination von Waage, Kamera und Software und Mülleimer. So, und dann fliegt alles in den Mülleimer rein und die Kamera erkennt aber, was in den Mülleimer reingeflogen ist. Die Waage wiegt, wie schwer das ist, und dann kriegst du eine Zahl, das hat dich jetzt gerade so und so viel gekostet. Und so viel Ersparnis kannst du damit haben und so. Und das ist mittlerweile so marktreif und so günstig, dass sich das irgendwie für mittlere Betriebe auch schon lohnt.
Spannend, okay.
Winnow heißt ein System, das andere heißt Kitro. Da gibt es sicherlich noch mehr in der Richtung. Sowas ist also. Weil keiner hat Lust, irgendwie in seinem Mülleimer rumzufüllen und zu gucken, was haben wir da jetzt wieder zu viel verursacht, und das ist dann einfach weg. Aber wenn du es wirklich messen kannst, dann machst du ja auch dieses Thema Food Waste dann transparent und ist nachhaltig, ökologisch und wirtschaftlich natürlich auch.
Ja, aber ganz vorne angesetzt bedeutet das ja auch immer, man braucht auf jeden Fall einen Inhaber, der Lust hat, sich auch überhaupt mit den Zahlen auseinanderzusetzen. Ich meine, auch das wissen wir, es gibt ja viel in der Gastronomie, wo das so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Es hat sich vermutlich verbessert. Gehe ich einfach mal von aus, du hast ja einen tieferen Einblick gerade in Individualgastronomie.
Ja, also gefühlt ja. Absolut. Ja. Also irgendwie, wenn ich mir jetzt auch so anschaue, was so in Berlin in den letzten 10 Jahren passiert ist, also ein ganz großer Treiber war natürlich die vielen aus dem Ausland zugezogenen, die sogenannten Expats, die natürlich ihre Konzepte und ihre Ideen und Food-Ideen mitgebracht haben. Viele auch mit Streetfood angefangen sind und dann später irgendwie dann feste Restaurants eröffnet haben. Und da merkt man schon, dass die Leute wirklich, also wenn man sich dann mit denen so unterhält, dass die schon sehr genau wissen, wo sie hinwollen und so. Und dass das jetzt nicht nur so ist, so dieses charmante alte Berliner Ding, ich nehme einen Tapeziertisch und stelle 2 Kisten Bier drunter und es ist ein Club.
Ja.
Was das auch immer noch vielleicht ab und zu mal gibt und so, ist auch schön. Ich glaube, der Grad der Professionalisierung hat da schon zugenommen, dass die Leute schon wissen, dass sie die Zahlen wirklich im Griff haben müssen, sich damit auch auseinandersetzen. Und die wollen auch, also das ist wirklich, sie sind unternehmerischer geworden, würde ich sagen.
Ja.
Ohne dass es dabei die gastronomische Qualität verlustig gegangen wäre. Ganz im Gegenteil. Und das ist wirklich beeindruckend. Und das geht auch nicht anders, weil also selbst hier sind die Mieten mittlerweile so teuer, dass du nicht mehr eben mal was ausprobieren kannst. Und wenn es nicht geht, ja, dann geht es halt nicht. Das ist schon, also es ist schon ein Wagnis, in das du eingehst, und entsprechend musst du dich auch gut wappnen. Und wenn du es nicht kannst, dann brauchst du auf jeden Fall eine externe Beratung.
Ja.
Dann brauchst du halt jemanden, einen Steuerberater alleine kann es, glaube ich, nicht sein. Es muss dann schon jemand sein, der auch wirklich versteht, wie so ein Gastrounternehmen funktioniert, der dir dann da an der Stelle zur Seite steht. So. Aber so ganz ohne gibt es vielleicht auch noch, aber
ja.
Also ist nicht sehr ratsam in so einer Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden. Oder wie würdest du das, wie schätzt du das eigentlich ein, so die Situation da draußen gerade, wenn ich auch mal eine Frage stelle?
Ja, natürlich, natürlich. Du kommst ja aus dem Journalismus, von daher habe ich eh. bin ich eh davon ausgegangen, dass du mehr Fragen stellst als ich. Komm gleich auf deine Frage zurück. Ich stelle erst nochmal eine Frage zurück, soll man ja eigentlich nicht machen, ne? Eine Frage mit einer Gegenfrage beantworten, aber weil du vorhin Verbundgruppen angesprochen hattest, die sich hier gerade in Berlin jetzt auch für die Individualgastronomie auftun. Kennst du echt Gastronomie aus Hamburg?
Ja. Mhm.
Das ist ja genau so eine Verbundgruppe, die sind ja mega stark. Da steckt die Nordmann-Gruppe hinter. Das werde ich mal auch in die Shownotes packen, weil jeder Gastronom, der schon tätig ist, soll sich das mal anschauen, weil die machen ja genau das, gebündelten Wareneinkauf und ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Das ist echt spannend. Aber hast du noch nicht mit zu tun?
Ich hatte mit denen, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, das müsste ich nochmal nachschauen, aber ich glaube, die hatten auch mal so ein redaktionelles Portal noch dazu getan, wo sie halt so verschiedene, oder sogar war das nicht sogar so eine App, wo sie dann so verschiedene Inhalte aus verschiedenen Medien dann zusammengebündelt haben. Und ich glaube, die produzieren auch sogar eigene Inhalte. Dann über den Weg habe ich, glaube ich, mal was von denen mitbekommen.
Ja.
Ja, dass Nordmann sehr stark ist, die betreiben auch eigene Gastro-Konzepte,
genau.
Hier, auch hier in Berlin ja, unter anderem. Das ist mir schon bekannt. Und also wenn jetzt zum Beispiel so ein Getränkefachgroßhändler sich gastronomisch engagiert und dort auch irgendwie über das reine Reinverkaufen hinaus Leistungen anbietet, ist das sicherlich auch eine spannende Geschichte.
Und vor allem, wo die sehr stark drin sind, ohne jetzt zu viel Werbung für die Echtgruppe zu machen, aber in der Digitalisierung von Gastronomie sind die mega stark. Und über den Weg kenne ich die auch, weil die auch ins Franchising reingehen, also auf Franchise-Geber-Seite allerdings und dem Franchise-Geber helfen, digitalisierter zu werden mit seinen Franchise-Nehmern. Also es ist ganz spannend.
Also es ist grundsätzlich, ob es jetzt eine Metro ist, Progos, was weiß ich, in Chefskulinar, wer auch immer, ne? Also irgendwie generell glaube ich, das ist das Leistungsversprechen von solchen Zulieferern sein sollte, wirklich Partner der Gastronomie zu sein. Und das passiert ja in gewissen Rahmen auch schon. Aber auch wirklich zu verstehen, das sind Vertriebskanäle, die sind wirklich verwundbar gerade. Und die sind fragil und die brauchen unsere Unterstützung. Wir haben die Möglichkeiten, die Kapazitäten, auch Leute irgendwie bei uns irgendwie auf die Payroll zu setzen, die dann mal als beratende Person in diese Betriebe reingehen. Oder wir stellen Software zur Verfügung, mit denen die Leute dann, mit denen die Betriebe dann irgendwie entsprechend besser kalkulieren können. Und wir können denen auch helfen, die zu schulen, weil natürlich ist so ein, sagen wir jetzt so, der gestandene Wirt, ja, wie sollten der jetzt irgendwie mit einer digitalen, cloud-basierten Lösung irgendwie, ich war gestern Abend Tapas essen.
Ja.
So, bei uns um die Ecke. Super kleiner Laden, voll charmant, ungefähr 7 Plätze, vielleicht waren es 12.
Ja.
Und die einzige Servicekraft, die war die ganze Zeit mit Stift und Papier unterwegs. Nicht nur bei der Aufnahme der Bestellung, sondern nachher hat sie auch alles selber ausgerechnet auf Stift, also mit Stift und Papier. Die hat wirklich da also im Kopf. Teilweise hatte sie so ein bisschen mal Taschenrechner, wenn die Summen länger wurden, aber die hat auch. Also, das war wirklich, ich saß direkt daneben, das war wirklich faszinierend. Und dann habe ich sie nur so, irgendwann wurde es dann aber viele, war der Laden voll, dann habe ich sie nur in die Küche rennen hören und so, wir brauchen endlich ein Kassensystem. Ja, sollte möglich sein, so, ne? Aber das gibt's ja. Aber irgendwie, dass es das auch immer noch gibt, finde ich faszinierend, dass es immer noch so Stift- und Papier-Mentalität gibt und so. Und dann bin ich bei der Auswertung dann der Zahlen fürs Finanzamt dann mal sehr, sehr gespannt, wie sowas dann alles funktioniert. Also,
ja, und genau da würde diese Kooperation wieder helfen, weil.
Da würde so eine Kooperation helfen, ja.
Weil ganz wichtig ist es ja, damit sich Leute mit Zahlen beschäftigen, auch es ihnen auch einfach zu machen, dass sie sich damit beschäftigen können. Und dass sie überhaupt die Zahlen haben, mit denen sie sich beschäftigen können.
Ja, absolut. Also, was ich da empfehlen kann, ein Buchtipp, das ist von meinem geschätzten Autor Jochen. Der hat das Buch Gastro Digital herausgegeben.
Okay.
Und das ist, er hat selber früher auch einen Burgerladen betrieben, war dann im Vertrieb für Villeroy und Boch und ist jetzt bei einem digitalen oder bei einem Startup unterwegs. Also der kennt diese ganzen verschiedenen Facetten und hat ein Buch geschrieben, was wirklich, Jochen Stähler, was wirklich sehr hands-on ist. Also ja. Ich weiß, das sind meine Leser, so. Die nehme ich jetzt an die Hand und den erkläre ich jetzt den Weg durch dieses Dickicht namens Digitalisierung, weil wenn du auf eine große Messe gehst, dann hast du da irgendwie Sales-Leute da stehen, die erzählen ja sonst was und so. Und ich glaube, dass viele in dieser Branche, die ja eher analog ist, gar nicht verstehen, wie diese digitalen Tools. Wie willst du auch da Unterscheidungen treffen, ne? Was ist jetzt gut und was nicht?
Ja, klar.
Irre, oder? Dann kommt dir einer und erzählt, das kann das und das kann ich alles und so, ja. Trauschau wem, also das ist schon wichtig und da ist natürlich dann so ein Leitfaden wie dieses Buch schon eine große Hilfe.
Ja, packen wir in die Shownotes auf jeden Fall. Jetzt zurück zu deiner Frage. Du hast
nicht vergessen, sehr.
Nee, Profi. Du hattest mich gefragt, wie ich das sehe. Wir haben ja irgendwann neulich telefoniert schon und haben da über das Thema so ein bisschen gesprochen, weil ich kann aus den Konzepten, mit denen ich enger zusammenarbeite jetzt im Franchise, mit den gastronomischen Konzepten, diese getrübte Stimmung nicht feststellen, ehrlich gesagt. Weder vom Mindset her jetzt auf Franchise-Geberseite, auch nicht auf Franchise-Nehmerseite und auch von den Zahlen her nicht, die ich kenne. Aktuell muss man jetzt erstmal sehen. Ja. Klar, kommt man da auf Probleme zu. Der gestiegene Mindestlohn, die gestiegene Einkaufspreise, logisch sind alle da, aber sind bisher noch mehr oder weniger abfederbar. Leider mit, klar, teuren Verkaufspreisen, was ja jetzt für viele erstmal die Zauberformel ist, aber wird ja jetzt irgendwann endlich sein.
Ja, absolut. Und das ist genau der Punkt, an dem ich dann halt sagen würde, ja klar, Preiserhöhungen hätten schon längst sein müssen in vielen Bereichen. Und wir wissen, dass die Kalkulationen manchmal auch total hinken. Also gerade in der Individualgastronomie, da wird einfach irgendwas, also das ist manchmal echt lustig, also wie da irgendwie aufgeschlagen wird oder wie da anscheinend mit Pi mal Daumen gearbeitet wird. Da brauchst du natürlich eine vernünftige Kalkulation, Deckungsbeitragsrechnung und da gibt es auf dem Numi-Blog eine ganze Themenreihe davon dazu. Nicht von mir, ich kann sowas nicht, aber vom geschätzten Autoren Uwe Ladwig, der da wirklich super viele, viele Tipps gibt. Was war jetzt der Punkt? Also ich glaube, dass der Unterschied jetzt ist, dass wir in der Pandemie die Situation hatten, also in den Lockdowns, dass die Leute zu Hause saßen, weiterhin beschäftigt waren, also haben ja Homeoffice gemacht und gar nicht so die Möglichkeit hatten, ihr Geld auszugeben, weil wo sollten sie hingehen? Und deswegen haben diese ganzen Liefersachen, die auch in der Individualgastronomie angeschoben worden sind, aus meiner Sicht erstaunlich gut funktioniert. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so, also wirklich für viele wirklich ein total spannendes Zusatzgeschäft geworden ist und auch über die Zeit hinaus. Und es gab die Förderung und jetzt ist es aber genau umgekehrt. Ja. So, jetzt gibt's keine Überbrückungshilfen mehr wahrscheinlich. Die Betriebe bleiben auf, was ja erstmal schön ist. Aber die Leute, also die Verbraucher, Konsumenten, Gäste, die müssen das natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Nebenkosten durch die Decke gehen. Gerade hier in Berlin, wo viele eine Gasheizung haben und 3,50 Meter hohe Decken und Altbau, was vor kurzem noch total sexy war, ist jetzt auf einmal ein Problem, sparen müssen. So, und natürlich große, große Sorgen haben, wie jetzt der Winter wird. Und dann wird immer gesagt, ja, dann kürzer duschen, Heizung runterdrehen. Ja, kann man alles machen. Aber natürlich kann man viel einfacher sparen, indem man halt Dinge, die nicht so notwendig sind. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Ins Restaurant gehen ist nicht notwendig. Es ist nicht System, also Gastronomie ist total wichtig für die Kultur, für die Gesellschaft. Aber natürlich kann man darauf verzichten, wenn man es muss. Und das macht man dann halt, indem man vielleicht einmal im Monat weniger essen geht oder dann ein kleineres Menü nimmt oder was auch immer, ne? Oder auch den Backshop irgendwie zwischen den S-Bahn-Gleisen dann nicht mehr aufsucht, sondern sich vielleicht mal wieder selber ein Brot schmiert oder so. Das wird sich schon auswirken. Also ein Ökonom hat das einen Sandwich-Schock genannt für die Branche, das betrifft jetzt nicht nur die Gastronomie, sondern auch den Friseursalon oder vielleicht auch den Backshop schon den genannten oder so oder den Blumenladen. Dass auf der einen Seite die Energiepreise und die Rohstoffpreise extrem hoch werden und man Preise erhöhen muss, deswegen allein schon, plus gestiegenen Mindestlohn. Und auf der anderen Seite aber die Nachfrage nicht mehr so stark ist wie vorher, weil einfach die Budgets nicht mehr vorhanden sind. Und irgendwo dazwischen befindet sich jetzt gerade die Gastronomie. Ich hoffe, dass das nur so ein Horrorszenario ist, was sich dann in der Form nicht so entfalten wird, weil man hört ja auch jetzt schon, dass jetzt auch von Seiten der Politik so ein paar Dinge irgendwie jetzt angeschoben werden, um da wirklich auch das ein bisschen zu deckeln und so. Aber die neue Realität wird schon sein, dass einfach alles ein bisschen teurer werden wird und dass natürlich auch die privaten Budgets nicht mehr so ganz so groß sein werden. So. Und das betrifft natürlich dann schon viele, viele gastronomische Betriebe und sich da dann nochmal entsprechend aufzustellen, dass man da gut wirtschaften kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in den kommenden Monaten funktionieren wird und welche Betriebe da auch irgendwie vorbildhaft nach vorne gehen werden, also wirklich auch vielleicht so Modelle entwickeln werden, an denen sich dann auch andere orientieren können.
Ja, weil ich würde auch nicht immer dazu raten oder empfehlen, jetzt immer erstmal als erstes den Preis zu erhöhen, tatsächlich gesagt, sondern würde, also viele, viele Systeme, die ich kenne, die Krisen sind ja dann oftmals gut, weil man wird zum Handeln gezwungen. Und viele nutzen das ja auch, Dinge zu hinterfragen, die vielleicht 10 Jahre lang als gesetzt galten. Und viele, die ich kenne, haben halt angefangen, die haben ihre ganzen Rezepturen nochmal auf den Kopf gestellt, haben geguckt, können wir das nicht günstiger herstellen? können wir nicht andere Segmente reinnehmen? Das war also, um genau zu vermeiden, wir müssen immer nur den Preis erhöhen, sondern eher zu gucken, können wir nicht durch andere Maßnahmen, durch Veränderungen zwar den Preis gleich halten, wir haben aber trotzdem einen höheren Profit dann daraus.
Ja.
Über.
Ja, ich weiß, Haribo hat jetzt irgendwie nicht die Preise erhöht, sondern hat irgendwie die Menge in seinen Packungen reduziert. Also wenn du jetzt deine Gummibärchen kaufst, sind da so ein paar weniger drin.
Das ist ja auch so ein Klassiker, dass man das versucht.
Ja, ja. Aber jetzt übertragen auf die Gastronomie, das sieht man auch, dass man vielleicht irgendwie einfach Angebote ein bisschen, also dass man einfach überlegt, okay, was ist eine Speise, die eigentlich bisher gut gelaufen ist, die aber irgendwie jetzt finanziell kaum noch so in der Form darstellbar ist. Wie kann man die auch abwandeln, so dass es trotzdem noch ein spannendes Produkt bleibt. Und da kann man sich bestimmt auch so ein bisschen aus der Streetfood-Welt, wo die immer so ein bisschen auch eine Verbastelung oder Verkleinerung von Speisen ist, gewesen ist und auch immer noch ist, orientieren. Besondere Arrangements schaffen, die irgendwie dann wieder nochmal attraktiv sind, dass die Leute sagen, okay, das ist ein attraktives Bündel für mich. Ja, und gleichzeitig auch irgendwie natürlich auch die Leute ein Stück weit verführen, also im positiven Sinne gemeint. Also Gastronomie ist jetzt ja nicht nur satt werden und nicht mehr durstig sein, das wissen wir ja, sondern es geht ja darum, auch ein Erlebnis zu schaffen und dann zu zeigen, gerade in dieser Zeit, ist das jetzt vielleicht nochmal etwas, was man sich wirklich gönnt, so, und wo man auch irgendwie einen Genuss draus sich ziehen kann, den man jetzt in so einer Phase, wo es ja vielleicht auch irgendwie manchmal nicht so schön alles ist da draußen, irgendwie dann auch einfach sich einen schönen Moment gönnt und entsprechend, ja, gutes Marketing,
ja,
ist sicherlich auch ein Thema.
Und die Gastronomie wieder als Wohlfühloase, gerade wo man dann hingehen kann, ein bisschen abschalten kann.
Ja, klar, aber da gehört halt extrem viel dazu, ne? Da gehört natürlich auch ein guter Service oft dazu, also man weiß das, ne, dass es irgendwie schön ist, wenn man irgendwie einfach nett begrüßt wird, nett verabschiedet wird und dazwischen viele tolle Dinge passieren und auf der anderen Seite natürlich jetzt dadurch, dass der Mitarbeitermangel so grassierend ist, viele Betriebe dann ja auch eher dann das Service-Level runterschrauben müssen, also mehr dann Richtung Self-Ordering gehen. Ich habe jetzt auf der Messe mit einem Bartender gesprochen, der macht alles mit Self-Ordering am Tisch. Also Leute kommen rein, teilweise bestellen die dann schon von unterwegs. Bestellen ihren, was weiß ich, ihren Negroni dann schon irgendwie auf dem Weg zur Bar und dann steht er dann schon so mehr oder weniger da. Aber klar, ist alles witzig, aber ehrlich gesagt, ja, das ist ja auch schon auch ein Wesen der Gastronomie, ist natürlich auch schon irgendwie einen guten Service zu haben. Und genau an der Stelle brauchst du halt eigentlich auch, das hatten wir das Thema vorhin, also ne, dass man Perspektiven schafft und dass man auch diesen Beruf des Kellners, der Kellnerin eigentlich wieder nach vorne stellt und zeigt, dass das halt wesentlich mehr ist als nur so Getränke und Speisen rausbringen. Da gibt es eine sehr schöne Initiative, die gerade sich in Berlin gründet, Proud to Kellner heißt die.
Okay.
Die genau das machen. Also das würde ich sagen, und das geht auch mittlerweile über Berlin hinaus. Das zeigt, dass das ein extrem facettenreicher Beruf ist, wo es auch um natürlich Produktwissen geht, irgendwie Menschen verstehen zu können, wie die ticken, was die für Bedürfnisse haben. Gastgeber zu sein und dass das ein Hauptberuf ist. Dass es nicht so ist, ja, was machen Sie eigentlich hauptberuflich oder was willst du später mal machen, sondern dass das wirklich Menschen sind, die das auch sehr, sehr lange und sehr gerne machen und eigentlich ein festes Berufsbild ist. Und ja, also wir sehen schon die Komplexität, ne? Das ist genau dieses Zerrbild. Auf der einen Seite musst du vielleicht gucken, dass du irgendwo sparst, auf der anderen Seite musst du eigentlich das Erlebnis noch steigern. Joa.
Viel Spaß dabei. Aber wenn man jetzt auf jeden Fall investiert, muss man in gutes Personal investieren. Auf jeden Fall.
Ja.
Und in die Mitarbeitermotivation und so weiter. Also ja, das ist ja das beste Investment, was du machen kannst.
Ja, und auch nicht erwarten, dass das sozusagen schlüsselfertig gutes Personal ist. Sondern das
ja.
Ne? Also,
klar.
Dass man auch wirklich selber schult und selber irgendwie vorlebt und so. Du weißt das ja selber. Du hast ja auch sicherlich mit Leuten gearbeitet, die vorher noch nicht in der Gastronomie getätigt gewesen sind.
Ja, klar. Viele, ja.
Vorleben, vormachen, wirklich zeigen, wie es funktioniert und also dass man jetzt sagen kann, ich brauche jetzt so den und den, den Ausbildungsgrad, kann sich hinten anstellen.
Ja.
Das ist wirklich, das ist jetzt irgendwie da, und das kann ja auch charmant sein, das ist ja auch eine klassische Quereinstiegsbranche, das muss ja überhaupt nicht schlecht sein. Und das Handlungswissen und so, das muss man jetzt natürlich vermitteln können. Da muss man natürlich dann auch eine Führungspersönlichkeit sein, die sowas kann.
Ja, aus dieser ganzen Problematik heraus, nenne ich mal diese ganzen Themen, die wir gerade angesprochen haben, Siehst du da irgendwo Möglichkeiten oder was würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, ich habe total Bock in die Gastronomie zu gehen, egal ob er jetzt Quereinsteiger ist oder nicht? Siehst du da Felder, wo man sagt, da kann man jetzt gut ansetzen?
Also es kommt jetzt ein bisschen darauf an, willst du jetzt einen eigenen Betrieb eröffnen oder willst du irgendwo angestellt arbeiten?
Nee, den eigenen Betrieb eröffnen, wirklich als Gründer.
Okay. Weil wenn du dich anstellen lassen willst irgendwo oder so, dann hast du ja die freie Wahl gerade so. Da würde ich mir, ich würde ganz, ganz selbstbewusst in die Verhandlung reingehen. So,
ja, das passiert ja auch.
Das passiert auch, weil das passiert aber in allen Branchen, das höre ich auch aus anderen Branchen. Weil, klar, also das ist jetzt einfach so klar und da entsprechend wird dann auch, glaube ich, insgesamt so, dass werden dann auch die Leistungen dann entsprechend auch steigen. Langfristig, weil wenn man sieht, dass da die Anforderungen auch anders, dass da andere Sachen gefordert werden und so, dann kann man gar nicht anders, als sich dazu zu verhalten auf Dauer. Aber das Thema, in welche Felder man reingeht, also es tun sich immer wieder neue Trends und Themen auf. Ich glaube, dass ich kann jetzt gar nicht so wirklich sagen, so das ist jetzt irgendwie das Ding, der heiße Scheiß, so man macht jetzt unbedingt das auf oder irgendwie dieses Food-Konzept oder so, das ist irgendwie erfolgversprechend. Es ist eigentlich erstmal etwas, also grundsätzlich kann man sagen, du kannst nicht einfach irgendwas machen, du musst schon dich ziemlich rein vertiefen in das Ding, was du machen willst. Und das gilt nicht nur jetzt für die ganz großen Städte, sondern ich finde, dass das auch immer mehr so in der Fläche sieht, dass wirklich so diese typische generische Gastronomie, so von allem etwas, Speisekarte mit 250 Positionen und so weiter und so fort, das gibt es zwar auch immer noch, aber dass das irgendwie eher abnimmt und jetzt vor dem Hintergrund der jetzt ausführlich geschilderten schwierigen Themen gerade auch gar nicht mehr so möglich ist. Also ich glaube, du musst sehr, sehr genau dein Produkt kennen und auch konturieren. Und du musst eine Menge an Dingen mitbringen, die dich auch ein Stück weit abgrenzen, Stichwort dein ganzes Konzept muss von vornherein nachhaltig gedacht sein. Nicht nur jetzt für die Gäste, die das immer mehr nachfragen, sondern auch gerade, Stichwort Purpose, dass die jungen Menschen, die jetzt in die Branche reinkommen, auch sehen wollen, okay, das ist jetzt nicht nur ein Laden, der einfach irgendwie ein Geld produziert, indem er irgendwie Zutaten zu Speisen verwandelt, sondern dass da irgendwie auch eine Sinnhaftigkeit dahinter ist, dass auch verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgegangen wird. Das ist super wichtig. Also, ne, du brauchst ein klares Konzept, du brauchst einen nachhaltigen Ansatz und auch sozial nachhaltig natürlich. Also, ne, dass du auch wirklich zeigst, dass du fair mit deinen Leuten umgehst und so. Und ja, das sind so eigentlich erstmal so die Grundlagen. Und das ist ja schon mal schwierig genug, das erstmal alles so hinzubekommen.
Ja, definitiv. Aber Gründer haben ja oftmals den Vorteil jetzt gegenüber bestehenden Unternehmern, die können das ja jetzt von vornherein noch mit in ihrem Konzept umsetzen, von vornherein berücksichtigen, ist ja oftmals einfacher, als irgendwie ein bestehendes Konzept dahingehend zu ändern.
Ja, das auf jeden Fall. Also das passiert zwar auch, also das ist mal wieder...
Ja, muss ja auch passieren.
Fast. Also gab es letztes Jahr hat ein Fine-Dining-Restaurant am Kudamm eröffnet, mit toller französischer Küche. Hat aber irgendwie nicht funktioniert, weil irgendwie, keine Ahnung, Differenzen und so, Küchenchef weg, neuer Küchenchef, neues Konzept, jetzt machen die so italienische Wohlfühlküche.
Okay.
Und da denkt man echt so, wow, also eigentlich ist ja von dem ursprünglichen Konzept gar nichts geblieben, die haben es innerhalb von einem Jahr umgeschmissen und sowas sieht man ja immer mal wieder, ne? Dass Leute dann sagen, okay, funktioniert nicht, ich mache was Neues, ist ja okay, also wenn es danach dann konziser ist und so, dann vergisst man auch sehr schnell, was da vorher gewesen ist. Muss trotzdem natürlich irgendwie auch glaubwürdig sein und das ist natürlich dann die große Herausforderung, aber du hast natürlich recht, also wenn man startet, dann hat man natürlich da einen gewissen, also diesen Vorteil hat man dann natürlich dann schon, dass man erstmal wirklich sich da rein vertiefen kann. Das muss man auch. Und das, was jetzt schon seit vielen Jahren gemacht wurde, würde ich auch da weiterhin empfehlen. Also erstmal wirklich sehr vom Produkt her denken. Was gibt's zu essen? Was gibt's zu trinken? Das war ja nicht immer so. Als wir so in den 90ern, frühen Nullerjahren, ging es eigentlich immer um eine Themenwelt, um irgendwie ein Ambiente und irgendwie so ein, Atmosphäre, alles wichtige Sachen auch immer noch. Aber wie selten ich auch damals, also auch durchaus sehe ich das selbstkritisch, ich dann in den Texten, die ich damals zu früher Zeit geschrieben habe, da habe ich so selten über die Speisen geschrieben und über die Getränke. Das war immer so ein bisschen so, ja, Tex-Mex-Food irgendwie so oder keine Ahnung, weiß ich, panasiatische Küche und keine Ahnung. Ja, was ist das denn jetzt eigentlich ganz genau, ne? Und sowas geht eigentlich fast weniger, also oder immer weniger. Du musst schon wirklich irgendwie sagen, okay, ich habe jetzt, südindische Küche, nordvietnamesische Küche. Ich mache ausschließlich irgendwie, keine Ahnung, kalifornisches Fischkonzept oder was auch immer, ne? Oder irgendwie nordwestdeutsche Küche oder so. Also das ist wirklich, dass du dich sehr, sehr einschränkst. Und dann kannst du das ja auch erstmal ein bisschen ausprobieren. Du musst ja nicht gleich einen Laden aufmachen. Du kannst auch erstmal Test kochen, kannst ein Streetfood-Konzept machen, kannst auch Streetfood-Märkten mitmachen, kannst mal ein Pop-up machen in anderen Restaurants. Flächen gibt es gerade genug, die wir haben. Und viele Städte, viele Kommunen, also zum Beispiel die Stadt Osnabrück macht das gerade. Die bieten in ihrer nicht mehr ganz so stark frequentierten Innenstadt frei gewordene Flächen an, um sich da auch einfach mal testweise in ein Pop-up-Restaurant reinzusetzen. Die unterstützen das dann mit der notwendigen Infrastruktur. Und dann kannst du dann nicht einfach mal ausprobieren, wie funktioniert denn das Konzept und so. Das ist natürlich toll, ja, wenn du so ein lebendes Testlabor hast.
Absolut, das finde ich ganz spannend. So, ja. Dass man Sachen, die man so im Kopf hat, einfach mal in so Pop-up-Standorten testet, ob das auch wirklich ankommt.
Das machen ja auch viele Shoppingcenter, machen das ja auch oft, ne? Dass die dann irgendwie so Zwischennutzungen ermöglichen oder so, weil sie natürlich auch wissen, dass ein Food auch ein Pull-Faktor ist und dass die Leute deswegen auch gerne ins Center kommen. Und wenn da Flächen schon da sind und vielleicht dann einfach mal eine Zeit frei ist für 3-4 Monate oder so, dann einfach auch mal irgendwie eine Möglichkeit bieten, dass man sich da mal günstig einmietet und dann einfach mal ausprobieren kann oder so. Ne? Das ist, glaube ich, schon ganz cool. Da sollte man alle Möglichkeiten nutzen. Und die Kommunen sind auf jeden Fall auch gut beraten, das zu fördern. So wirklich irgendwie, also neben dem ganzen finanziellen, also irgendwelchen Gründungszuschüssen und vielleicht auch Coachings und solchen Geschichten, ist erstmal auch die Möglichkeit, sich in einer Fläche also zu testen. Bin ich eigentlich Gastronom? Nur weil ich denke, ich habe eine coole Food-Idee im Kopf oder ich kann dieses eine besondere Gericht gut machen oder so. Das merken auch viele, dass sie dann das dann eben nicht sind. Also es gab in Köln den Laden ein und der Macher des Laden ein, der hat mir dann, den es jetzt nicht mehr gibt, das war auch wirklich so ein Testlabor sozusagen. Der hat mir erzählt, dass sie ja durchaus auch einige hatten, die dann in dieser zweiwöchigen Phase danach festgestellt haben, ich werde kein Gastronom. So, ich weiß ich nicht, vielleicht mache ich Streetfood weiter oder ich gehe dann doch in eine andere Branche und das ist ja super, weil dann weißt du, dann ist das Scheitern, was eigentlich ja fast schon programmiert ist, wenn du dann schon merkst, du bist es nicht. Das wird dann irgendwie abgewendet. Ne?
Ja, genau, dieses eine, das hatte ich auch im Kopf, als ich eben von Pop-Up-Standorten gesprochen habe. Das gibt es nicht mehr, das ist schade.
Nee, das gibt es nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr oder ja, 2 Jahre Bestand hatten die. Aber es gibt ähnliche Konzepte noch in anderen Städten. Und wie gesagt, also Leerstand, ich glaube, darum muss uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Also vielleicht kann man da auch ein bisschen... Oder auch das Thema Shared Spaces, ne, dass man, dazu hatten wir beim SIP-Podcast eine eigene Folge, wirklich auch sich mal zusammentut. Also sagen wir mal, du hast ein bestehendes Restaurant, hast jetzt vielleicht 4 Tage Woche, hast nur 3 Tage zu und dann verdienst du in den 3 Tagen da kein Geld. Dann kannst du aber vielleicht in einem anderen Konzept dann in diesen 3 Tagen...
Die eine 3-Tage-Woche machen wollen.
Die vielleicht einfach erstmal nur ausprobieren wollen. Oder du hast abends nur auf und fängst jetzt nicht schon morgens um 9 Uhr an, irgendwie vorzubereiten und so. Dann hast du vielleicht die Möglichkeit, bis zum frühen Nachmittag in den Kaffeebetrieb dann auch mit reinzunehmen. Oder ganz viele Streetfood-Händler, brauchen ja Profiküchen, in denen sie vorproduzieren und so. Und da würde dann zum Beispiel diese 3 Schließungstage passen. Dann machen die halt bereiten ihre ganzen Geschichten vor für das Wochenende dann, wo sie dann halt auf die Märkte gehen oder wo auch immer hin. Und mieten sich dann ein, weil das halt einfach auch schweineteuer ist, sonst so eine Profiküche sich irgendwie zu holen. Und da haben beide was davon. Ne? Also, ja. Muss natürlich sehen, dass es irgendwie zusammenpasst und so, aber da gibt es total viele tolle Beispiele.
Ja. Spannend, ja, auf total. Jeden Fall. Auf jeden Fall spannend, sich mit dir zu unterhalten, weil du ja wirklich ein Brain in der Gastronomie bist und wirklich den kompletten Überblick hast.
Ich sorge nur das auf, was ich da draußen...
Ja, aber ist ja wichtig, ja, also dass das jemand tut und dann auch weitergibt. Ich glaube fast, wir müssen noch mal einen zweiten Teil machen.
Ja, gerne.
Weil wir mit Sicherheit noch viele Themen zu besprechen haben. Ich würde an der Stelle jetzt gerne erstmal enden. Ich habe noch immer eine oder 2 Kategorien, die ich mache. Das eine testet jetzt ein bisschen deine Spontanität. Und zwar gebe ich dir Begriff, ein Wort, Namen oder was auch immer und du sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Den einen, den habe ich mir fest überlegt, den hatten wir jetzt schon im Intro, aber wir können ihn ruhig nochmal würdigen, das ist Otto Jung.
Mentor, unglaublich toller Mensch. Dankbarkeit, große Dankbarkeit.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Unternehmerische Freiheit?
geht einher mit viel Verantwortung. Sowohl nach innen für das Team, für die Mitarbeitenden, für die Ressourcen, mit denen man umgeht, aber auch für seine Funktion in der Gesellschaft.
Okay, sehr schön. Als Unternehmer braucht man auch immer ein Quäntchen Glück?
Sicher, absolut. Also Glück, aber ich weiß nicht, wie dieser Spruch geht. Ne? Glück ist ja immer Glück und Tüchtigkeit. Wie ging das denn? Also du weißt schon, ne? Also nur die Leute, die auch wirklich was unternehmen und sich auch wirklich bewegen sozusagen, denen kommt auch das Glück entgegen ein Stück weit und so. Und ich glaube, da ist schon ein Stück weit was dran.
Ja, glaube ich auch, definitiv. Und wir haben uns ja, oder wir haben längere Zeit auch mal bei Immergrün zusammengearbeitet.
Ja, 2012.
2012. Was ist dein Lieblingssmoothie bei Immergrün?
Also ich war jetzt schon länger nicht mehr dort, aber ich weiß, dass ich damals den Bärenjunkie ganz cool fand. Welchen fand ich noch gut? Wie hieß der denn noch? Mit den Cookies, mit den Oreos.
Cookie Monster.
Cookie Monster, ja. Also sehr unterschiedliche Sachen.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Bärenjunkie und Cookie Monster.
Ja, weil fand ich es auch witzig. Das ist damals zumindest gewesen, Cookie Monster der meistverkaufteste und Bärenjunkie einer der am wenigsten verkauftesten.
Ja, okay, alles klar. Ja, also das war eine spannende Zeit. Das war ein gutes Jahr für Immergrün. Und ich habe da damals Kommunikation und Social Media gemacht. Ganz andere Zeit. Also heute wäre ja vor allen Dingen Instagram und TikTok oder so wahrscheinlich für eine Marke wie Immergrün. Das gab es ja damals in der Form alles noch nicht wichtig. Und ich habe ja auch miterlebt, wie das so ist, wenn so ein Unternehmen von, ich weiß nicht, wie viele Standorte sie am Anfang der Zeit hatten, am Ende, aber es war eine extremes Wachstum.
Ja,
und
du warst genau in der Hochwachstumsphase da.
Und Marc hat das ja in dem Podcast, den ihr jetzt im Grunde auch dann sehr selbstkritisch dann nochmal reflektiert, also dass das ein sehr ungesundes Wachstum war, weil man einfach überhaupt nichts hinterhergekommen ist. Ich bin damals in meiner Arbeit auch kaum hinterhergekommen, irgendwie Facebook-Seiten anzulegen und irgendwie Basistexte zu verfassen und so, das weil jeden Tag irgendwo was Neues war und so. Und ich schon dann gedacht habe, boah, wie soll das funktionieren? Und dann hat man ja auch gesehen, dass es dann schwierig wurde. Aber es war für mich eine spannende Zeit. Und ich bin natürlich auch froh, dass sie aus dieser schwierigen Zeit auch rausgekommen sind und jetzt anscheinend sehr, sehr gut dastehen. Das freut mich sehr. Für mich war das eine interessante Zeit. Und ich habe dann auch wieder festgestellt, ich bin aber dann doch am Ende eher Journalist.
Ja. Aber ihr habt eine sehr spannende Sache gemacht. Und da war ja auch, da schließt wieder der Bogen zu Otto Jung, seine Tochter dabei. Mhm. Und ihr habt, ich glaube, es war eine Facebook-Kampagne, wo Gäste einen neuen Smoothie kreieren konnten. Und da ist der Mango Berry raus entstanden und die gibt es tatsächlich immer noch.
Ach echt?
Den gibt's, den
Anna, und ich damals dann, das stimmt, ja, jetzt, boah.
Ja. Ja. Und das Gewinnerteam wurde in die Zentrale eingeladen. Es war eine coole Kampagne. Ja,
cool.
War eine coole Kampagne.
Nicht so viel falsch gemacht.
Nee, weil der ist halt auch ins feste Sortiment tatsächlich reingekommen. Also wer immer, ich weiß gar nicht mehr, ihn dann entwickelt hat von den Gästen, den Smoothie gibt es immer noch.
Cool.
Und das ist ein sehr, sehr beliebter Smoothie, muss man sagen.
Ich habe ja gesehen, jetzt Immergrün hat sich auch jetzt ein bisschen neues Branding und so, ne? Das ist ganz, ganz, ganz schicke neue, ein schickes neues Design. Es gibt mehrere Immergrüns in Berlin. Ich denke, ich sollte mich mal auf den Weg machen und mal wieder einen Betrieb besuchen und dann auch einen Mango Berry probieren.
Definitiv. Dann die letzte Kategorie, da verteilen wir noch ein paar Props. Mhm. Du hast ja schon einiges genannt. Das eine ist nämlich immer, hast du eine Buchempfehlung? Eigentlich ein Buch, was dich sehr inspiriert hat oder inspiriert?
Ja, also die ich schon genannt hatte, würde ich alle empfehlen. Ne? Also von Jochen Gastro Digital und das Buch auch von Max Strohe am Kochen am offenen Herzen. Ist extrem kinky übrigens. Also es ist wirklich... Wenn man danach dann ein Menü in dem Restaurant isst, wird es ein bisschen würziger schmecken als vorher.
Okay.
Super Buch. Ich habe auf Bonomi-Blog eine ganze Liste mit Buchtipps für Gastro-Gründerinnen und Gründer. Und das Buch, was ich gerade lese, was mich sehr beschäftigt, das heißt Das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann. Klingt erstmal nach einem klassisch-kommunistischen Werk. Es ist aber gar nicht so sehr, sondern die analysiert eigentlich sehr, sehr genau und sehr frappierend genau, wie das grünes Wachstum, was ja so ein bisschen das Versprechen für die Zukunft ist, nicht funktioniert und warum es nicht funktioniert. Und das ist natürlich eine sehr makroökonomische Perspektive auf die Wirtschaft, also auf das Land, aber also da kann man sicherlich auch eine Menge nochmal von rausziehen, einfach auch, was das eigene unternehmerische Handeln dann in Zukunft irgendwie an Herausforderungen haben wird. Es wird nicht einfach, wenn man das liest, aber ich glaube, je besser man Bescheid weiß, was kommt, sehen wir jetzt gerade ja auch, je mehr man Orientierungshilfen hat und auch irgendwie Lösungsansätze bekommt, desto besser. Also das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Okay, sehr schön.
Liest sich auch ganz gut weg, klingt jetzt erstmal sehr sperrig, ist aber super gut.
Hast du einen Musiktipp? Vorzugsweise einen Motivationssong, der dich motiviert, wenn du mal irgendwie schlecht drauf bist?
Wenn
oder?
Ich schlecht drauf bin, ja. Also ich liebe Berlin, aber manchmal ist Berlin auch sau anstrengend und dann setze ich mich gerne mal auch in mein Kämmerlein und höre ich einen Klassiker. Ist 25 Jahre alt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch so eine Vergangenheit in der Gabba- und Hardstyle-Welt. Hast du dich früher so ein bisschen auch mal sowas aufgelegt? Hast du mir mal erzählt?
Als Brachial Terror Squad.
Okay, sehr schön, sehr schön. Ja, es ist das Lied Sick to Death von Atari Teenage Riot aus dem Jahr 1997.
Wo finden wir das auf Spotify?
Das sollte man auf Spotify finden, ansonsten auf jeden Fall.
Weil ich mache eine Spotify-Playlist, Unternehmer Jam Session, da kommen die ganzen Tracks drauf.
Okay.
Also wenn es da ist, packen wir es auf jeden wenn's Fall drauf. Hatte ich auch als Vinyl sogar. Atari Teenage Riot hatte ich.
Ja. Geil. Ja gut, ansonsten musst du mal gucken, ob du die Playlist irgendwie hacken kannst. Aber ich höre das gerne. Manchmal muss man einfach mal rauslassen und das kann man danach dann damit ganz gut.
Sehr schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil. Denke ich, können wir schon mal festlegen.
Sehr gerne.
Und bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, ihr konntet euch heute wieder jede Menge Inspiration und Impulse aus dem Real Talk mit Jan mitnehmen. Ich möchte euch heute mal gar nicht lange ein Outro quatschen, sondern ich möchte einfach nochmal, weil es für mich wirklich eine Herzensangelegenheit ist, auch wenn wir es im Podcast schon getan haben, noch einmal Rolf-Dieter Jung, genannt Otto, gedenken, weil er einfach für mich ein so wahnsinnig wichtiger Mensch war, sowohl fachlich, er hat mir so viel in der Gastronomie beigebracht, aber auch als Mensch, ebenso wie seine Frau Delia, wirklich ihr seid fantastische Menschen, das ist wirklich ein unglaubliches Glück, solche Menschen kennenzulernen. Das ist das, was ich in der ersten Folge des Podcasts schon gesagt habe. Man muss auch einfach manchmal Glück haben, die richtigen Menschen kennenzulernen. Und ihr beide gehört auf jeden Fall dazu. Rest in peace. Ich bin für heute draußen. Wie niemals Rolf und Delia aus meinem Herzen. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Und nicht vergessen, jeden Freitag ist Release Day Unternehmer Jam Session. Mike, drop. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir? Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.